ernenne dich zum Ko und bitte dich um deinen Eid, dass du als Blut von meinem Blut leben und sterben und an meiner Seite reiten willst, um allen Schaden von mir zu wenden.«
Yogo nahm die Peitsche aus ihrer Hand, doch zeigte seine Miene Verwirrung.
»Khaleesi«, sagte er zögernd, »so ist es nicht Brauch, es würde Schande über mich bringen, Blutreiter einer Frau zu sein.«
»Ago«,
rief Dani, ohne Yogos Worten Beachtung zu schenken, »wenn ich mich umsehe, bin ich verloren.
Dir gebe ich den Bogen aus Drachenknochen, den ich als Brautgeschenk bekommen habe.«
Er war doppelt geschwungen, schwarz glänzend und vorzüglich, größer noch als sie.
»Ich ernenne dich zum Ko und bitte dich um deinen Eid, dass du als Blut von meinem Blut leben und sterben und an meiner Seite reiten willst, um allen Schaden von mir zu wenden.«
Ago nahm den Bogen mit gesenktem Blick entgegen.
»Ich kann diese Worte nicht sagen. Nur ein Mann kann ein Kalasar führen und einen Ko ernennen.«
»Rakaro«,
sagte Dani und wandte sich von der Zurückweisung ab.
»Du sollst das große Arak bekommen, das ich als Brautgeschenk erhielt, mit Heft und Klinge in Gold gefasst. Und auch dich ernenne ich zu meinem Ko und bitte dich darum, als Blut von meinem Blut zu leben und zu sterben und an meiner Seite zu reiten, um allen Schaden von mir zu wenden.«
»Ihr seid Khaleesi«,
sagte Rakaro, als er das Arak nahm.
»Ich will an eurer Seite nach Vaes Dothrak unter der Mutter aller Berge reiten und allen Schaden von euch wenden, bis ihr euren Platz unter den Weibern der Dosh Kalen eingenommen habt. Mehr kann ich nicht versprechen.«
Sie nickte so ruhig, als hätte sie seine Antwort nicht gehört, und wandte sich dem letzten ihrer Krieger zu.
»Ser Jorah Mormont«, sagte sie, »erster und größter meiner Ritter. Ich habe kein Brautgeschenk, das ich euch geben könnte. Doch schwöre ich euch, eines Tages sollt ihr von mir ein Langschwert bekommen, wie keiner auf der Welt es je gesehen hat, Drachen geschmiedet und aus valyrischem Stahl gefertigt. Und auch euch bitte ich um euren Eid.«
»Den will ich euch leisten, meine Königin«, sagte Ser Jorah und kniete nieder, um ihr sein Schwert zu Füßen zu legen. »Ich schwöre, dass ich euch dienen will, dass ich euch folgen will, dass ich gar für euch sterben will, sollte es das Schicksal fordern.«
»Was immer auch geschehen mag?«
»Was immer auch geschehen mag.«
»Ich werde euch bei eurem Eid nehmen. Ich bete darum, dass ihr nie bereuen sollt, ihn mir geleistet zu haben.«
Dani zog ihn auf die Beine. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, um an seine Lippen heranzureichen, küsste den Ritter sanft und sagte,
»Ihr seid der Erste meiner Königinnengarde.«
Sie spürte die Blicke des Kalasar, während sie auf ihr Zelt zuging. Die Dothraki murmelten und warfen ihr merkwürdige Seitenblicke aus den Augenwinkeln ihrer dunklen Mandelaugen zu. Sie hielten sie für irre, das fühlte Dani. Vielleicht war sie es. Bald schon würde sie es wissen.
»Wenn ich mich umsehe, bin ich verloren.«
Das Bad war kochend heiß, als Irri ihr in die Wanne half, doch Dani zuckte weder noch schrie sie auf. Sie mochte die Hitze. Sie gab ihr das Gefühl, rein zu sein.
Jiki hatte die Öle ins Wasser gegeben, die sie auf dem Markt von Vaes Dothrak gefunden hatte. Feucht und duftend stieg der Dampf auf.
Dorea wusch ihr Haar und kämmte es aus, löste die Knoten und Hexen. Irri schrubbte ihr den Rücken. Dani schloss die Augen und ließ sich vom Duft und der Wärme umfangen. Sie spürte, wie die Hitze die Wunde zwischen ihren Schenkeln drängte. Ein Schauer durchfuhr sie, als diese in sie drang, und Schmerz und Starre schien sich aufzulösen. Sie schwamm. Als sie sauber war, halfen ihr die Dienerinnen aus dem Wasser. Irri und Jiki wedelten sie trocken, während Dorea ihr Haar bürstete, bis es wie ein Sturzbach von flüssigem Silber über ihren Rücken fiel. Sie parfümierten sie mit Würzblumen und Zimt, ein Hauch an beide Handgelenke, hinter die Ohren, an die Spitzen ihrer milchschweren Brüste. Der letzte Tupfer galt ihrem Geschlecht. Ihres Finger fühlte sich so leicht und kühl wie der Kuss eines Geliebten an, als er sanft zwischen ihre Lippen glitt. Danach schickte Dani alle fort, damit sie Karl Drogo auf seinen letzten Ritt in die Länder der Nacht vorbereiten konnte. Sie wusch seinen Leib
und bürstete und ölte sein Haar, fuhr zum letzten Mal mit ihren Fingern hindurch, spürte, wie schwer es war, erinnerte sich an das erste Mal, als sie es berührt hatte, in der Nacht ihres Hochzeitsritts. Sein Haar war nie geschnitten worden. Wie viele Männer starben, ohne dass ihr Haar jemals geschnitten worden war? Sie vergrub ihr Gesicht darin und atmete den dunklen Duft der Öle ein. Er roch nach Gras und warmer Erde, wie Rauch und Samen und Pferde. Er roch nach Drogo. »Vergib mir, Sonne meines Lebens«, dachte sie, »vergib mir für alles, was ich getan habe und was ich tun muss. Ich habe den Preis bezahlt, mein Stern, doch er war zu hoch, zu hoch.«
Dani flocht sein Haar, schob die silbernen Ringe auf seinen Bart und hängte die Ringe einen nach dem anderen hinein. So viele Glöckchen, Gold und Silber und Bronze. Glöckchen, damit seine Feinde ihn kommen hörten und vor Angst zitterten. Sie zog ihm Hosen aus Pferdehaar und hohe Stiefel an, schnallte ihm einen schweren Gürtel voll goldener und silberner Medaillons um die Hüften. Um seine vernarbte Brust legte sie eine bemalte Weste, alt und verblasst, die Drogo stets die liebste gewesen war. Für sich selbst wählte sie weite Hosen aus roher Seide,